Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Eine Frau packt einen Rucksack, Zelt und Koffer und will 2700 Kilometer wandern auf dem sogenannten Weg der Freundschaft. Ein Wanderweg von Eisenach nach Budapest und zu Zeiten des Kalten Krieges der einzige Wanderweg in Osteuropa, auf dem man Ländergrenzen ganz einfach überschreiten durfte. Und gerade deswegen, genau am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, glaube ich, der richtige Wanderweg. Guten Morgen, Rebecca Maria Salentin.
Guten Morgen.
Tag der Wiedervereinigung. Wir haben vor der Sendung besprochen, dass wir uns duzen. Ist das in Ordnung?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei.
Ja, Wiedervereinigung, 3. Oktober. Was verbindest du denn eigentlich mit dem Tag?
Also tatsächlich verbinde ich damit meine Kindheitserinnerung an eine erste Demo. Nämlich in der Vorwendezeit sind wir auch im Westen demonstrieren gegangen. Und ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass wir an diesem Tag miteinander sprechen, weil der Weg, von dem du eben gesprochen hast, dieser 2700 Kilometer Weg, ja der einzige grenzüberschreitende Fernwanderweg war, den es im Sozialismus gab, und der wurde im Sinne der Völkerverständigung angelegt. Und ich finde das ganz toll, dass wir an diesem Tag heute, wo es um Einigkeit und sowas geht, über einen Weg sprechen können und die Erlebnisse, die ich hatte in Zusammenhang mit Völkerverständigung. Und da kann man ja vielleicht auch mal gucken, ob das wirklich alles schon so gut klappt oder nicht.
Ja, genau, das machen wir. Er heißt der Weg der Freundschaft von Eisenach, da geht's los, bis Budapest. Aber erstmal möchte ich über deine verrückte Wutz-Idee sprechen. Was ist eine Wutz-Idee, Rebecca?
Ja, also dazu muss man sagen, ich komme aus der Eifel, aus dem Rheinland.
Das und macht ja nichts. Das ist ja super.
Genau, und da gibt es den Begriff Wutz-Idee. Also zumindest bei mir in der Familie gibt es den. Und meine Oma hat immer gesagt, du hast Dummtön im Kopf. Ja, Dummtön heißt, wenn man irgendwie blöde Ideen hat. Und eine Wutz-Idee ist sozusagen die Krönung der blöden Ideen. Und ich hatte eben diese Wutz-Idee, diesen weiten Fernwanderweg zu laufen, 2700 Kilometer. Und man muss dazu sagen, ich bin kein Outdoor-Crack, kein sportlicher Mensch. Ich bin eine ganz normale Frau, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe dafür auch weder trainiert noch irgendwas. Und ich hatte eben, du hast das schön zusammengefasst, ich habe sehr viele Ängste und habe dann aber gedacht, egal, du machst das trotzdem. Und um mich rum haben alle gesagt, du bist doch total bekloppt.
Okay, da musst du mir jetzt noch mal sagen, ich habe ja nur ein paar der Ängste genannt. Spinnen, Hunde, Gewitter und Höhen. Wenn man eine Wandertour macht, und das ist jetzt ja nicht einmal um Block laufen, 2700 Kilometer, will nachts im Zelt in der Natur übernachten, dann ist natürlich die Angst vor Natur nicht gerade die beste Voraussetzung. Warum hat dir denn so viel Angst gemacht?
Ich glaube, das ist ganz menschlich. Ich habe ja dann andere Wanderer und Wanderinnen getroffen und habe festgestellt, die waren gar nicht weniger ängstlich als ich. Ich habe eigentlich nur gedacht, ich wäre super ängstlich. Also okay, die hatten jetzt vielleicht nicht so viel Angst vor Hunden und Spinnen, was ich nochmal speziell habe. Aber gerade diese Angst, nachts alleine zu zelten und auch nicht auf Campingplätzen, sondern wild, die war bei eigentlich jedem Mensch, den ich getroffen habe, erstmal da. Die Männer sind damit anders umgegangen. Die haben sich schwer bewaffnet. Ja, also die sind quasi mit schwerem Gerät ausgerückt. Das habe ich nicht gemacht.
Muss man ja auch alles mitschleppen, ne?
Ja, genau. Also es war wirklich meine allergrößte Angst, war das mit dem alleine zelten. Ne? Ich hatte davor wahnsinnig Angst. Und die ersten Nächte habe ich mich.
Was denn genau, dass dann da jemand nachts an deinem Zelt rüttelt? Du hast ja gesagt, vielleicht irgendwelche wild gewordenen Eber oder der Jäger mit geladener Schrotflinte da
ja,
vor
genau
dir steht.
Ja, genau das. Dann steht da der Förster mit der Schrotflinte und verjagt dich, weil es ist auch, muss man auch mal ehrlich zugeben, offiziell nicht erlaubt. Ne? Mhm. Oder dass irgendwie Hirsche stolpern über meine Zeltschnüre und walzen mich platt oder Wildschweine kommen und riechen meinen Proviant, fressen sich ins Zelt und fressen mich gleich mit bei lebendigem Leib. Also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber solche Sachen gingen mir durch den Kopf. Und tatsächlich ist das mit den Wildschweinen ja auch passiert. Ja,
Mann, aber jetzt nimmst du schon die Pointe vorweg am Anfang ja, unserer Sendung, liebe Rebecca. Da musst du doch ein bisschen die Spannung halten. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und ich würde mal sagen, es ist ein unbekannter Wanderweg in unserem Land, der in Eisenach beginnt. Und damit fangen wir natürlich an und dem Packen des Rucksacks. Okay, über schlimme Funktionskleidung und hässliche Funktionskleidung müssen wir auch noch reden. Also womit fängt man an für die Vorbereitung für so eine Tour, wenn man null Wanderprofi ist, wie du und ich?
Also mein Umfeld hat gesagt, ich soll jeden Weg nur noch zu Fuß gehen, für einen Marathon trainieren, ins Fitnessstudio gehen und jedes Wochenende auf den Brocken steigen. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe stattdessen Blogs gelesen und Reiseberichte von anderen Menschen, die so Weitwanderungen gemacht haben, und habe mich mehr mit dem Aspekt der Ausrüstung beschäftigt. Ich persönlich finde Outdoor-Funktionsklamotten sehr hässlich, aber da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ich hatte einfach eine lange Hose, aber nicht so eine mit Reißverschlüssen, sondern eine stinknormale Lauftights. Dann hatte ich eine kurze Hose, ein T-Shirt, und da lohnt es sich tatsächlich sehr, auf Merino zu setzen, weil das fängt nicht schnell an zu riechen. Dann hatte ich einen Pulli dabei, eine Regenjacke.
Könnte einem aber doch auch egal sein, wenn man da alleine vor sich hinläuft.
Also man möchte ja sich auch selber noch einigermaßen
motivieren. Das stimmt.
Ja, genau. Also ich habe mich mehr mit Ausrüstungsfragen beschäftigt. Und ich habe mich aber gegen ultraleicht entschieden, weil ich mir überlegt habe, ich habe ja eh schon so viel Angst vorm Zelten, ne? Und dann habe ich mir gedacht, wenn du das jetzt hier wie manche nur mit so einer Tarp-Plane los und einer ganz dünnen Isomatte, dann tut mir nach 5 Tagen so der Rücken weh, dann schmeiße ich wahrscheinlich das Handtuch. Also habe ich investiert in eine schon ultra leichte, aber ganz, ganz komfortable, weil dick aufblasbare Isomatte.
Und die klang ganz für mich sehr angenehm.
Ja, ist sie auch. Also wirklich. Und einen ganz kuscheligen Down-Schlafsack hatte ich mit. Und ich finde, das war auch die beste Entscheidung, weil ich habe wirklich immer mega gut geschlafen.
Ah, das klingt doch fantastisch. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Rebecca. Wir reden weiter über diese 2700 Kilometer, die du gelaufen bist. Im Sonntagstalk. Mein Gast, Rebecca Maria Salentin, ist eine alleinerziehende Mutter mit 2 Jungs. Autorin, hat lange ein Café in Leipzig betrieben, und dann wandert sie einfach los. 2700 Kilometer von Eisenach nach Budapest. Rebecca, wie kommt man auf so eine Idee?
Es hatte 2 unterschiedliche Gründe, und der eine, der liegt schon ganz, ganz weit zurück. Ich bin nämlich sehr früh Mutter geworden. Ich habe mein erstes Kind bekommen, als ich selber noch zur Schule gegangen bin. Also als die anderen in der Pause geraucht haben, habe ich gestillt und habe dann mein Abi trotzdem geschafft und habe kurz danach mein 2. Kind bekommen. Und damit war mir immer klar, wenn ich 40 werde, habe ich 2 erwachsene Söhne. Und das ist natürlich ein super Moment im Leben, um nochmal komplett neu durchzustarten. Und dann war mir auch schon immer klar, dass ich meinen Kaffee verkaufe, wenn ich 40 werde, weil ich dann wirklich nochmal alles auf Anfang zurücksetzen wollte. Und dann bin ich 3 Jahre vor meinem Start, also 2016, zufällig über ein Schild dieses Fernwanderwegs gestolpert und habe gedacht, aha, okay, man kann von Eisenach bis Budapest laufen. Nie gehört von dem Weg. Ja, mir war gar nicht klar, dass wir in Deutschland auch so einen, sag ich mal, Wanderweg der Superlative haben. Mhm. Und dann war das wirklich so ein spontaner Entschluss beim Anblick dieser Tafel, dass ich gesagt habe, und 2019, wenn ich das Café verkauft habe und die Kinder aus dem Haus sind, laufe ich diesen Weg, um einen symbolischen Übergang von einer Lebensphase in die andere zu zelebrieren. Und ich bin tatsächlich jemand, der sich, wenn er sich einmal für was entscheidet, das ist so wie damals, als ich schwanger wurde, da haben alle gesagt, bist du bescheuert, du kannst jetzt nicht dich für das Kind entscheiden, ja. Und ich habe mir immer gedacht, wieso, was ist denn daran bescheuert? Ich übernehme die Verantwortung für ein Leben, okay, ich bin jung, aber ich bin dann auch bereit, eben die, sage ich jetzt mal, schwierigeren Phasen zu tragen. Und so komme ich eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich gut durchs Leben.
Wir beamen uns zu dem 19.04. nochmal zurück. Rucksack, Wetter, naja, sagen wir mal durchwachsen, und du am Fuße der Wartburg. Da geht nämlich der Weg der Freundschaft los.
Also tatsächlich war ich am Starttag überhaupt nicht motiviert loszulaufen, weil bei mir kam erschwerend dazu, ich hatte halt diesen tollen Plan, yeah, wenn du 40 bist, startest du neu durch, zelebrierst diesen symbolischen Übergang, und dann haben sich ja aber die Ereignisse total überschlagen bei mir. In dem Jahr vor der Wanderung, und das war alles andere als geplant, ist meine Partnerschaft zerbrochen, und durch diese Trennung habe ich meine Wohnung verloren, und ich stand dann mit etwas anderen Voraussetzungen an der Wartburg in Eisenach, als ich das gedacht hatte. Also ich hatte dann nicht diesen tollen Moment des, yeah, jetzt gehst du los und feierst, dass du einen großen Lebensabschnitt hinter dich gebracht hast, sondern ich hatte eher so das Gefühl, oh je, du stehst eigentlich vor einem Scherbenhaufen und musst dir den Boden unter den Füßen zurückerlaufen.
Es klingt ein bisschen wie Weglaufen vor dem Scherbenhaufen.
Ja, aber da ich ja den Plan vorher schon hatte, zum Glück, vor dem Scherbenhaufen und ich eigentlich mit meinem Leben vorher auch schon total happy war, war das nicht so. Ich hatte aber einiges zu ordnen. Ich habe keinen einzigen Schlüssel mehr besessen. Es gab noch nicht mal mehr ein Fahrradschloss, was darauf gewartet hätte, dass ich es aufschließe. Also es war schon ein komisches Gefühl. Ich hatte so das, was ich am Leib trug und das, was ich auf dem Rücken trug und dachte, das wird jetzt die nächsten 5 Monate, musst du da rauskommen. Und hatte auch viel nachzudenken und zu ordnen.
Wie haben dich denn deine Jungs auf diese Wanderung geschickt? Du bist ja Frühmutter geworden. Die standen dann schon auf eigenen Beinen am Anfang von Ausbildungen und Jobs und Studiengängen. Aber was haben die dir mitgegeben auf den Wanderweg?
Ja, die haben nämlich gesagt, also die waren ja meine größten Motivatoren, ja, weil ich hatte ja auch total Angst, dass ich das körperlich nicht schaffe, ne? Ich habe ehrlich gesagt Angst gehabt, dass ich irgendwie nicht mal 100 Kilometer schaffe. Mir kamen aber 2700 Kilometer sowas von unvorstellbar vor. Aber meine Söhne, ja, die haben total an mich geglaubt. Die haben immer gesagt, nein, Mama, du schaffst das. Wir sind uns sicher, dass du das schaffst und du gibst nicht auf. Und das war auch so irgendwie so schön zu wissen, dass diese jetzt jungen Männer so auch hinter mir stehen, ne, und das gut finden und super finden. Und die haben auch richtig mitgefiebert. Also wir waren immer in Kontakt übers Telefon und die waren schon wahnsinnig stolz, als ich 100 Kilometer geschafft habe.
Wenn es WLAN gab. Und man muss ja sagen, deine physischen Voraussetzungen mit einem Hashimoto-Syndrom sind ja jetzt auch nicht erstmal so gut gewesen. Da hat man ja eigentlich Atemnot. Du bist vorher in Ohnmacht gefallen. Also du hattest ja auch Phasen, wo es dir körperlich überhaupt nicht gut ging.
Ja, genau. Und deswegen hatte ich auch so Angst, dass ich das nicht schaffe. Gleichzeitig wollte ich mir aber auch ein bisschen beweisen, dass man auch, wenn man, sage ich jetzt mal, irgendwie ein kleines Manko hat, dass man das trotzdem schaffen kann. Also ich bin auch alles andere als schlank. Ja? Wenn man mich sieht, würde man jetzt auch nicht denken, ach, die Frau ist schon mal 2700 Kilometer weit gelaufen. So sehe ich erstmal nicht aus. Allerdings, finde ich, sollten wir sowieso mal davon wegkommen, dass man immer denkt, nur schlanke Leute sind sportlich. Das ist natürlich Quatsch, ne? Aber für mich sind gerade Bergaufstiege sehr anstrengend. Ich kriege dann Atemnot und Herzrasen. Das gehört einfach dazu. Das sind Symptome dieser Krankheit. Und man kann damit einigermaßen gut leben, aber man muss ein paar Abstriche machen. Ich zum Beispiel bin bergauf wahnsinnig langsam. Und ich fange dann an, furchtbar zu schimpfen und zu meckern.
Aber dann nimmst du dir doch noch mehr Luft von der wenigen, die du hast.
Nein, ich brauche das, um mich anzutreiben.
Okay, also du beschimpfst dich selber und stapfst dann schnaufend diesen Berg hoch, machst zwischendurch Pausen, trinkst eine Cola und läufst schimpfend weiter.
Ich beschimpfe den Berg. Ich beschimpfe nicht mich, sondern den Berg. Ich hasse Berge. Ich beschimpfe die dann ganz schlimm. Und ich habe mir dummerweise einen Bergwanderweg ausgesucht. Ja, der geht die ganze Zeit nur bergauf und bergab. Es sind insgesamt 75.000 Höhenmeter, die man auf der Strecke bewältigen muss. Das habe ich aber einfach so ein bisschen ignoriert bis zum Starttag.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Wandern, was ist das eigentlich? Wie würde man das beschreiben? Rebecca Maria Salentin, sie ist ja heute mein Gast, sie sagt, Wandern, das ist gehen und dabei was tragen. Campingkocher, Offline-Karte, Schlafsack, jede Menge Mut im Gepäck. All das im Rucksack, damit ist sie losgelaufen. Und zwar in Eisenach am Fuße der Wartburg. Wahrscheinlich, Rebecca, umgeben von jeder Menge Touris, oder?
Oh ja, ich bin am Karfreitag losgelaufen 2019 und es war Kaiserwetter und es war richtig viel los. Überall waren Touristen, Tagesausflügler. Und mich hat ja schon der Aufstieg zur Wartburg an meine Grenzen gebracht. Ja, ich kam da schon völlig fertig an. Also bevor ich einen Meter auf dem offiziellen Weg gelaufen bin, war ich schon total am Ende. Und dann habe ich irgendwie diese Starttafel gesehen, die ist an der Wartburg angebracht unter der Zugbrücke. Da hat mich diese Dimension des Weges nochmal so erschlagen und ich dachte nur, oh mein Gott, was machst du hier?
Warum bist du nicht umgedreht? Weil du keine Wohnung hattest, weil du keinen Haustürschlüssel mehr besessen hast, weil deine Beziehung am Ende war und weil du es dir vorgenommen hast?
All das, alles zusammen. Also ich habe kurz überlegt, ob ich es lassen soll, dann habe ich nach Hause und dann wusste ich ja, ich habe ja kein Zuhause mehr. Und dann hatte ich ja aber vor allen Dingen nicht nur meine Söhne, die an mich geglaubt haben, sondern auch meinen Club Druschbar. Ich habe ja, als die Partnerschaft zerbrach und ich dann wusste, okay, irgendwie ist das jetzt alles nicht so, wie es sein sollte, habe ich in meinem Freundeskreis das erzählt von der Wanderung und habe dann gesagt, hört mal, wie sieht's denn aus? Wollt ihr mich nicht mal ab und zu besuchen kommen? Einfach so für einen Tag oder für ein paar Tage. Und erstaunlich viele Leute haben gesagt, du, weißt du was, das machen wir. Und als ich dann gesehen habe, wie viele Menschen mich besuchen wollen, und wie weit die teilweise anreisen wollten, da war mir irgendwie klar, okay, ich habe jetzt vielleicht total viel verloren, aber ich bin ja nicht verloren. Ja, wenn du solche Freunde und Freundinnen hast, dann musst du dich eigentlich vor nichts fürchten. Und tatsächlich hat mich das auch immer vorangetrieben, dass ich wusste, ich habe meinen Club Druschba, das heißt Freundschaft. Und da sind Leute, die kommen irgendwann und besuchen dich. Und immer, wenn ich mal einen Hänger hatte, hat es sich ja allein dafür schon gelohnt, weiterzulaufen, zu wissen, dass dann aber irgendwie in Tschechien die nächste Freundin anrückt und eine Woche mit dir wandert.
Und er heißt auch noch Weg der Freundschaft. Also konnte man auch genau das erleben und zelebrieren. Was bedeutet dir denn Freundschaft?
Nach der Beziehung zu meinen Söhnen sind für mich Freundschaften auf jeden Fall absolut das Wichtigste im Leben. Ich bin ein total geselliger Mensch. Ich liebe das, irgendwie mit Leuten zu quatschen und zu plaudern. Und für mich war die Vorstellung, 5 Monate, ich habe mit 5 Monaten geplant, diesen Weg, alleine unterwegs zu sein, das fand ich irgendwie nicht so prickelnd. Ich habe kein Problem damit, fremde Leute kennenzulernen, aber irgendwie hat mir das schon ein bisschen nicht Angst gemacht, aber ich fand es einfach komisch. Und dann fand ich das so toll, als ich wusste, dass ich auch währenddessen nicht auf meine Freundschaften verzichten muss. Die haben sich aktiv beteiligt, indem sie mich besucht haben. Die waren aber auch passiv die ganze Zeit bei mir, weil wir eine WhatsApp-Gruppe hatten, die heißt auch Club Druschba. Und so hatte ich das Gefühl, dass ich permanent umgeben bin von Menschen, die an mich glauben, die mich supporten und die für alle Fragen und Nöte da sind oder auch für alle Späßchen, die man haben
unterwegs
kann.
Unterwegs dann auch erlebt. Ne? Gab es ein Stempelbuch, eben wie auf dem großen Weg, den wir alle kennen, der durch Spanien unter anderem ja läuft?
Ja, es gibt ein Stempelbuch und zwar gibt es noch das Original-Stempelbuch aus dem Sozialismus. Das kann man sich bestellen bei der Interessensgemeinschaft dieses Wanderwegs. EB heißt der kurz für Eisen nach Budapest und da gibt es die Interessensgemeinschaft EB. Ich muss aber sagen, ich habe das nicht gemacht. Ich habe keine Stempel gesammelt. Mir kam das irgendwie, keine Ahnung, ich fand das so ein bisschen piefig-miefig. Und noch dazu wollte ich ja Gewicht sparen. Und ich habe mir dann gedacht, ich nehme lieber einen Badeanzug mit für all die Thermalbäder, die am Weg liegen, als ein Stempelheft.
Durch welche Länder läuft denn der EB-Langstreckenwanderweg?
Die ersten 730 Kilometer gehen durch Deutschland. Dann kommt man durch Tschechien, durch die Slowakei, durch Polen und durch Ungarn. In einer riesigen Schlaufe, also es ist nicht der direkte Weg, sondern man läuft in einer riesigen Schlaufe und man läuft permanent durch Mittelgebirge. Also der heißt Bergwanderweg der Freundschaft. Der führt wirklich permanent rauf und runter. Man kommt durch touristisch erschlossene Abschnitte, wie zum Beispiel das Elbsandsteingebirge. Das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Mhm. Aber du läufst auch manchmal tagelang durch irgendwelche Gebirge, wo du keine Menschenseele siehst.
Also solche Beispiele, was dir da besonders gut gefallen hat, das müssen wir gleich nochmal klären. Warum beginnt der Wanderweg in Eisenach? Gibt es dafür einen Grund?
Der wurde 1983 gegründet als einziger grenzüberschreitender Fernwanderweg im Sozialismus von den Mitgliedstaaten DDR, CSSR, Volksrepublik Polen und Ungarn. Und warum jetzt ausgerechnet Eisenach, das weiß ich auch nicht. Aber ursprünglich gab es sogar mal die Idee, dass er vom Kap Arkona bis ans Schwarze Meer gehen sollte. Dazu kam es dann leider nicht. Und er geht halt von Eisenach bis Budapest, bis in die ungarische Hauptstadt.
Dann wandern wir gleich mit dir los. Club Druschba an diesem Sonntagmorgen im hr3 Sonntagstalk. Einen sogenannten Club der Freundschaft, in dem wären wir doch alle wahrscheinlich gerne Mitglied. So nennt sich der Freundeskreis von meinem heutigen Gast Rebecca Maria Salentin. Und sie ist ja 2700 Kilometer lang durch Osteuropa gewandert, hat immer wieder Besuch bekommen von Freunden oder eben Support über die gemeinsame WhatsApp-Gruppe Club der Freundschaft, Club Druschba. Rebecca, hast du denn auf dem Weg quer durch die Länder, die früher ja sozialistische Bruderstaaten waren, denn auch neue Leute kennengelernt und damit auch neue Freundschaften geschlossen?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Weg, der wurde ja im Sinne der Völkerverständigung angelegt, ne? Und ich finde das so eine tolle Idee. Und ich habe mir ja dann gesagt, ich mache den Namen des Wegs zum Programm. Ich lade schon mal alle meine Freunde und Freundinnen ein. Aber ich habe dann auch wirklich gedacht, das mit der Völkerverständigung, das ist doch super. Ja? Du gehst also von deinem Land in fremde Länder und dann nimmst du dir auch wirklich die Zeit, da Leute kennenzulernen. Und ich habe tatsächlich Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute verbunden bin. Also der Club Druschba hat dann eine eigene Dynamik bekommen, der ist noch gewachsen. Ich habe beispielsweise in Sachsen einen Mann kennengelernt, das war ganz toll. Der weiß alles über diesen Weg. Zu DDR-Zeiten hat er angefangen, den zu wandern. Der hatte aber immer nur ganz wenig Zeit. Also der konnte nicht wie ich an einem Stück laufen, sondern jedes Jahr immer nur eine Woche oder so. Und der hat 16 Jahre gebraucht, um den ganzen Weg abzuwandern. Aber der war auch ein wandelndes Lexikon über diesen Weg. Ne? Und er hat mich dann eingeladen, der wohnte nicht weit weg vom Weg, dass ich eine Nacht bei ihm auf dem Sofa schlafen kann. Und dann hat er mir ganz viel erzählt über den Weg. Und der blieb dann auch immer für jede Frage, die ich hatte, aus der Ferne offen. Also wenn ich mal irgendwo stand und nicht weiter wusste oder mal zu irgendeiner Region die Hintergründe erfahren wollte, dann war der immer mein Ansprechpartner. Cool.
Klingt so, als wenn du den auch relativ früh getroffen hättest, ne, im Buch.
Genau, den habe ich in Sachsen getroffen. Und der blieb dann eben so mein Trail Angel, nennt man so Leute, die so ein bisschen die guten Seelen am Weg sind. Und ich habe dann immer den Commander getauft, weil der wirklich alles weiß. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie der zu Hause sitzt und meine Position mit so einer Stecknadel auf der Karte verrückt. Ich glaube, das hat er nicht gemacht, aber das hat sich für mich so gut angefühlt, weil Ich hatte das Gefühl, er hat so seine schützende Hand über mir.
Und auch nicht kein digitales Tracking, sondern dass der noch so mit einer Stecknadel in eine Landkarte steckt.
Das war so meine Vorstellung. Genau, und ich habe zum Beispiel in Tschechien hat mich eine Großfamilie mit 5 Kindern und Hund vollkommen unbekannterweise ganz spontan für ein langes Wochenende bei sich aufgenommen. Die haben dann ein Kinderzimmer für mich geräumt. Mit denen bin ich bis heute in Kontakt. Ich habe in Polen ein Pärchen kennengelernt, als es mir mal nicht gut ging, weil ich eine Woche lang nur Starkregen hatte. Und dann sind meine Füße so aufgequollen, dass wirklich jeder Schritt wehgetan hat. Und da habe ich irgendwann kapituliert und habe in so einer Bauernhofherberge Obdach gefunden und ein nettes Pärchen aus Krakau kennengelernt, die mir dann ganz viel über die Geschichte dieser Gegend erzählt haben, die sehr interessant ist und die mich dann eine Woche später sogar mit dem Auto in der Slowakei abgeholt haben für ein kleines Festival. Und so wuchs also der Club Druschba immer mehr und wurde immer größer. Und ich hatte das Gefühl, das ist der eigentliche Sinn des Weges, ja, dass du Leute kennenlernst und auch einfach Leute ansprichst und schaust, wie leben die denn hier und dass man
offen
einfach
sein,
voneinander
neugierig sein. Aber du bist ja schon ein kontaktfreudiger Mensch. Du trägst das in dir und bringst das mit. Was ist, wenn man eher schüchtern ist und sich auf so einen Wanderweg begibt? Passiert das automatisch?
Also spätestens in Ungarn wird dir jegliche Schüchternheit genommen, weil die Ungarn, die sind das gastfreundlichste Volk, was ich je kennengelernt habe. Erstmal, egal wo du ankommst, kriegst du einen Schnaps, ne? Das ist wirklich schlimm. Die laufen alle mit der, das klingt jetzt schlimm, wenn ich sage alle, aber ständig zückt da einer so eine Palinka heißt das, glaube ich, dieser Schnapsflasche. Also selbst Wanderer, die du auf dem Weg triffst, die haben dann so einen Flachmann dabei und schenken dir erstmal einen ein um 11 Uhr morgens. Und dann war das in Ungarn so toll. Ungarisch ist ja eine ganz fremde Sprache, ne? Das kommt aus dem Finno-Türkischen, das hat mit unserer Sprache gar nichts gemein und auch mit den slawischen Sprach nicht. Ich war da komplett aufgeschmissen. Ich habe die Sprache mir überhaupt nicht aneignen können, aber das macht gar nichts. Die ungarischen Menschen, die sprechen dich sofort an. Du kommst in kleine Dörfer, da gibt es oft nicht viel. Ein paar Häuser, einen kleinen Dorfladen und dann gibt es aber immer so blaue Pumphähne an der Straße, wo du kostenlos Wasser holen kannst. Mhm. Und sobald du in so ein Dorf kommst, dann kommt jemand und quatscht dich an. Und
das klingt gut. Also hat man gar keine Chance, schüchtern zu sein. Und warum wird einem unterwegs immer gut Runst zugerufen? Was bedeutet dieser Gruß?
Achso, das gibt's nur auf dem Rennsteig, auf den ersten 100 Kilometern. Wenn man den Rennsteig geht, also der Einstieg in den EB ist sehr dankbar, weil die ersten 100 Kilometer gehen über den Rennsteig und das macht es einem leicht, denn auf dem Rennsteig hast du erstens jeden Kilometer eine Schutzhütte, wo du auch offiziell für eine Nacht schlafen darfst. Das sind aber so ganz einfache Unterstände nur, ne? Aber du darfst da schlafen und es gibt auch irgendwie schon eine gewisse Gastronomie und eine gewisse Infrastruktur, die einem den Einstieg einfach echt ein bisschen leicht macht. Und wenn man den Rennsteig wandert, ist der traditionelle Gruß der Rennsteigwanderer gut Runst.
Das klingt.
Woher das kommt, weiß ich nicht, aber das sagen die da. Ja, aber das ist wirklich nur für den Beginn. Ja, also das hört dann auf.
Dann wird es nämlich schon etwas rauer und darüber reden wir gleich. Gut Runst, liebe Rebecca, bis gleich mit deinem Club Druschba.
Der Nacken knirscht, der Hals knackt, der Kiefer drückt und kalt ist Rebecca Maria Salentin dann auch noch. Sie ist auf dem Weg von Eisenach nach Budapest und wandert 2700 Kilometer. Selbst sportliche Menschen hätten, glaube ich, dann Angst vorab, ob sie das durchstehen, liebe Rebecca. Und du hast es geschafft, obwohl, oder wie soll ich sagen, wie dein Körper darauf reagiert hat, obwohl der ja nicht so Fitnessstudio erprobt ist. Hat er das alles mitgemacht?
Genau, das war ja auch eine meiner großen Ängste, ne? Dass mein Körper das nicht mitmacht oder dass ich das einfach irgendwie nicht packe. Also ich habe mir das irgendwie nicht so ganz zugetraut. Erstaunlicherweise finde ich, dass mein Körper das sehr gut weggesteckt hat. Also ich hatte, klar, ein bisschen Rückenschmerzen am Anfang. Dann hatte ich tatsächlich schlimme Blasen an den Füßen. Die waren zum Teil so groß wie Pflaumen.
Oh mein Gott.
Es gab auch mal zwei Tage, wo ich einfach nicht weiterlaufen konnte.
Was soll man da machen? Aufstechen, aushalten, weiterlaufen, in die Schuhe pinkeln?
Es gibt tausend Tipps, doppelte Socken anziehen, also zwei Paar Socken anziehen, damit es nicht so reibt. Also ich habe alles ausprobiert, Blasenpflaster, teure, nichts hat geholfen. Also ich bin der Meinung, nichts hilft. Das Einzige, was hilft, ist, wenn es zu schlimm ist, eine Pause einlegen, auch wirklich mal ein, zwei Tage nicht wandern. Ich habe sie tatsächlich dann mit Zahnseide durchstochen, also Zahnseide durchgezogen, damit die Flüssigkeit abläuft. Mhm. Soll man aber auch nicht unbedingt machen, weil es kann sich auch entzünden. Also das möchte ich jetzt hier keinem unbedingt ans Herz legen. War in meinem Fall aber das Einzige, was ich machen konnte, um weiterlaufen zu können. Ich glaube allerdings, es gibt keinen ultimativen Trick, weil jeder Fuß ist anders und jeder Schuh ist anders und alle Menschen, die mich besucht haben, die hatten auch ganz schlimm mit Blasen.
Und trotzdem seid ihr ja noch befreundet. Wir können offen drüber reden. Blasen sind kein Hinderungsgrund gewesen am Ende für euren Club Druschbar. Du hast die Natur genossen, die dir am Anfang so viel Sorge und Angst auch tatsächlich bereitet hat. Was hat dich beeindruckt an dieser Nähe zur Natur über so viele Wochen?
Also erstmal habe ich gemerkt, dass man gar nicht so viel Angst haben muss. So dieses gerade dieses im Zelt schlafen, was mir so gruselig war, da habe ich relativ schnell gemerkt, auch eigentlich ist der Wald gar nicht so laut, wie ich dachte. Ja, du hörst das Rauschen in den Baumwipfeln, das ist sogar schön, das wiegt einen in den Schlaf und dann das Zwitschern der Vögel. Dann bin ich ja jemand, der jetzt Berge nicht unbedingt liebt, es sei denn, ich kann sie aus der Ferne betrachten oder oben drauf sitzen, dann mag ich sie schon. Und da muss ich schon sagen, also je weiter man läuft, ja, man steht ja dann irgendwann in den Karpaten, man hat die Kulisse der Hohen Tatra vor der Nase, also das ist schon einfach wahnsinnig, was man dafür wunderbare Aussichten hat, aber auch die endlosen Sonnenblumenfelder in Ungarn haben mich total umgehauen. Also ich kann gar nicht sagen, dass es irgendwie eine Gegend gab, die schöner war als eine andere. Mich persönlich hat die Malá-Fatra, das ist in der Slowakei, und die Tatra tatsächlich jetzt von dieser Montanregion sehr beeindruckt, weil die Natur da auch sehr ursprünglich ist. Ich fand es aber auch wahnsinnig faszinierend in den niederen Beskiden. Da läuft man durch so wilde Bachtäler, wo es nach Minze, nach wilder Minze riecht und man sieht Wolfsspuren auf dem Weg. Also das sind einfach Erlebnisse, ja, die kann dir
keiner mehr wissen. Dieselbe Rebecca, die noch Angst hatte vor einer kleinen Spinne in ihrem Badezimmer? Klar, sanfte Flussauen, Reiher, all dieses beschreibst du ja auch tatsächlich sehr schön. Würdest du heute sagen, du hast dich früher viel zu sehr von der Natur entfernt und wir sind ja eben doch Teil dessen?
Nee, das würde ich erstmal nicht sagen, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Also ich habe eine sehr naturverbundene Kindheit verbracht. Ich würde aber schon sagen, dass es tatsächlich so ist, dass man, wenn man in der Natur ist, viel und während so einer Wanderung ist man es ja permanent, dass sich ein Ruhezustand innerlich einstellt, den man in seinem Alltag leider nicht oft genug hat. Mhm. Also ich versuche mir auch seitdem tatsächlich kleine Oasen zu schaffen, weil ich merke, sobald ich in den Wald gehe und so den harzigen Duft der Nadelbäume rieche und einfach diese Naturstille habe, geht es mir sofort besser und mein ganzes Körpersystem fährt auf eine angenehme Art und Weise runter. Also da steckt auf jeden Fall schon eine große Kraft drin, aus der man bewusst auch schöpfen sollte.
Also keine Einbahnstraße, sondern ihr gebt euch gegenseitig etwas. Und wir sprechen jetzt hier nicht nur über den Thüringer Wald, wo du ja kein Internetempfang hast, nichts mit WLAN und Postings aus dem Wald, sondern grundsätzlich, dass du sagst, du suchst jetzt auch immer wieder nochmal die Nähe zur Natur. Wir haben heute den 3. Oktober. Ich würde dich gleich ganz gerne fragen. Es ist ja ein politischer Weg der Freundschaft gewesen, der von sozialistischen Ländern. Der eiserne Vorhang ist gefallen, die Mauer ist gefallen und ob es davon noch etwas zu spüren gab. Reden wir vielleicht gleich drüber. Club Druschbar heißt das aktuelle Buch von Rebecca Maria Salentin und vielleicht wollt ihr diesen Weg ja auch laufen, ja? Es sei euch nur gesagt, es sind 2700 Kilometer. Gleich mehr mit dir, liebe Rebecca.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Und wenn das Tauwasser in den Regenschutz läuft und die Daunenjacke auf der langen Wanderung zerklumpt ist vor Feuchtigkeit, dann wird die Fernwanderin zum Schrecken aller Zimmermädchen. Das schreibt Rebecca Salentin in ihrem Buch Club Druschbar. Denn der ganze nasse Kram von der Socke bis zur Isomatte bis zum Schlafsack, der muss ja irgendwo getrocknet werden. Ist es, Rebecca, eigentlich ein bisschen wie aufgeben, wenn man auf einem Fernwanderweg statt Zelt sich dann doch mal eine Pension oder eine schöne warme Dusche gönnt?
Also Ich hatte am Anfang den Plan, ich zelte 6 Nächte und gehe dann in eine Pension. Und dann hat es irgendwann angefangen zu schneien, im Mai wohlgemerkt, und sehr doll zu schneien. Dann war irgendwann alles nass und klamm und kalt. Und da habe ich mir dann gedacht, es wäre eigentlich leichtsinnig, auf Teufel komm raus weiter zu zelten, weil dann werde ich krank. Und habe dann da kapituliert und bin eher in Pension gegangen. Und ich habe mich dann überhaupt nicht mehr so streng daran gehalten, an diese 6 Tage Zelten, einen Tag Pension. Und man muss ja auch einfach mal ab und zu duschen und seine Sachen auswaschen im Waschbecken, was ja schon blöd genug ist. Ja, also ich kann jetzt eine Waschmaschine sehr schätzen, ja, was man sonst für selbstverständlich hat. Auch eine warme Dusche, das sind Luxusdinge, die ich jetzt erst richtig zu schätzen gelernt habe. Ich habe viel gezeltet, sehr viel gezeltet, aber ich bin auch mal in eine Pension gegangen. Ich bin auch in Thermalbäder am Weg gegangen. Ja, was für ein Luxus ist das bitte, wenn du eine Woche im Wald warst und dann kannst du in so ein schönes, warmes Heilwasser steigen. Also ich würde sagen, man soll nicht alles streng sehen, sondern das einfach auf sich zukommen
lassen. Gab's mal ein Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Handwäsche, weder am Fluss noch in einem Handwaschbecken in einer Pension, wo du gesagt hast, ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr, Leute, ist mir egal, ich werf das Handtuch?
Diesbezüglich gar nicht. Es gab einen einzigen Moment auf der Tour, wo ich gerne hingeschmissen hatte, das war aber, weil ich so dolle Angst hatte. Einmal bin ich in so ein schlimmes Gewitter geraten, mitten auf einem Bergkamm. Ganz alleine war ich da. Ich war wirklich schutzlos dem Gewitter ausgeliefert und ich hatte wirklich Todesangst. Also ich habe wirklich gedacht, das war's jetzt. Du wirst jetzt hier vom Blitz getroffen, weil das Gewitter war direkt über mir. Es gab
und
nur
3 hohe Tannen neben dir, das war also jetzt auch nicht so toll.
Das war wirklich gefährlich. Und ich habe geheult und geschrien, weil ich wirklich Todesangst hatte. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich will nicht mehr, ich mache das nie wieder. Wie konnte ich so doof sein? Also das war der einzige Moment, wo ich wirklich dachte, ich will einfach nicht mehr.
Und trotzdem gab es immer dieses Ringen zwischen der auf der einen Seite proaktiven Streberin, die sagt, ich habe mir das vorgenommen, die Wutz-Idee, ja, die sture Rebecca, die sagt, ich ziehe das auch durch. Aber es gab doch auch mal die faule Socke Rebecca, die gesagt hat, ich kann nicht mehr.
Ja, und die haben oft miteinander gestritten und ich habe dann irgendwann gemerkt, die Streberin, die kommt vor allen Dingen dann raus, wenn es um Vergleich geht. Es gab ja andere EB-Wanderer und Wanderinnen, die aufgetaucht sind und die waren alle sehr viel schneller als ich unterwegs. Ich glaube, das war aber genau der Moment, es war eigentlich der beste Moment auf der ganzen Tour, als ich mich von diesem Leistungsdruck und vom Vergleichen befreit habe. Als ich mir irgendwann gedacht habe, lass die doch alle rennen, so schnell sie wollen. Das ist total egal, wie langsam du bist.
Gab es dafür einen Auslöser, genau diese Haltung dann einzunehmen?
Ich bin dann ein paar Tage so richtig deprimiert, langgetrottet und dachte, oh Mann, du schaffst hier nichts. Und habe dann irgendwann gedacht, auch animiert durch meinen Club Druschbar, die alle gesagt haben, ist doch wurscht. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, das ist eigentlich wirklich wurscht. Ne? Wer sagt denn, dass man so und so viele Kilometer pro Tag schaffen muss?
Und eigentlich müssen wir ja unser eigenes Tempo für unser Leben sowieso finden. Das ist ja auch ein bisschen eine symbolische Entscheidung, zu sagen, ich gehe meinen Weg im wahrsten Sinne des Wortes auch in meinem Tempo. Jetzt habe ich vorhin nochmal gesagt, es ist ja ein politischer Weg der Freundschaft mit sozialistischen Ländern, die den gegründet haben, als der eiserne Vorhang noch existierte. Heute feiern wir den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung. War denn davon noch etwas zu spüren, von diesem eisernen Vorhang?
Also man muss sagen, dieser Weg, der ist leider mit der Wende in Vergessenheit geraten. Der wurde 83 gegründet, hatte eigentlich nur 6 Jahre und dann wurde der leider nicht mehr wirklich gepflegt. Der ist auch kaum noch als solcher ausgeschildert. Ich habe in der Slowakei noch total verrostete, verbeulte Originalschilder von 1983 gefunden, aber ansonsten ist der Weg an sich leider sehr unbekannt. Deswegen haben vor mir auch erst 12 Leute das geschafft, den in einem Rutsch zu laufen, weil den einfach niemand kennt. Und ich fand das sehr traurig.
Moment, Rebecca. Das ist ein Moment innezuhalten, weil du bist die Nummer 13 eingetragen, ganz offiziell, die es in einem Rutsch geschafft haben.
Und das möchte ich auch nochmal sagen. Ich bin die Person, die am langsamsten war, ja. Und ich bin trotzdem angekommen. Und von denen, die so schnell waren, sind nämlich die meisten gar nicht ins Ziel gekommen. Genau, und ich habe das geschafft. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass das geklappt hat. Und ja, um nochmal zurückzukommen auf dieses Politische von dem Weg, ne? Ich finde diese Idee so toll. Und auch zu Zeiten des Sozialismus war es auch für Leute aus den Gründungsstaaten des Weges nicht einfach den Weg zu gehen, denn man musste trotzdem Visa beantragen, um über die Grenzen zu kommen. Und das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Dank Schengener Abkommen kannst du ja einfach über die Grenze spazieren, wie du lustig bist.
Und dieses grenzfreie Europa als Geschenk zu erleben und auch wahrzunehmen, zu erwandern, so wie du es gemacht hast, das ist ja auch eine politische Freiheit, die wir heute in diesem Europa eben leben können.
Und genau deswegen fände ich es auch ganz toll, wenn der Weg in seiner ursprünglichen Idee auch wieder ein bisschen reaktiviert wird. Ne? Dass man wirklich sagt, hey, ich gehe den Weg, um Leute kennenzulernen im Sinne der Völkerverständigung. Ich gehe los. Ich kann jetzt einfach über Grenzen spazieren, die nicht mehr existieren, und ich kann irgendwie auch gucken, dass ich mal meine inneren Grenzen, die ich vielleicht habe, weil jeder Mensch hat irgendwelche Vorurteile oder komischen Sachen im Kopf, dass man da auch wirklich bewusst losgeht, um auch sowas abzulegen oder das mal in Frage zu stellen. Das fände ich ganz wunderbar.
Finde ich auch eine gute Idee. Club Druschbar heißt das aktuelle Buch von Rebecca Maria Salentin. Wir reden gleich weiter über Kriegsreste, die du in der Slowakei noch gesehen hast, aber eben auch über unglaublich viele geschlossene kleine Läden in Sachsen. Gleich mehr mit dir.
Zum Glück habe ich immer wieder Glück, sagt mein Gast Rebecca Maria Salentin. Und Glück kann ja nicht schaden auf einer Langstreckenwanderung von Eisenach nach Budapest. Gefahren für eine allein wandernde Frau, gab's die denn eigentlich, Rebecca?
Auf jeden Fall. Ich habe es ja ganz am Anfang schon mal angedeutet. Das, was ich mir da mit den Wildschweinen ausgemalt habe, ist leider wahr geworden.
Die haben die gerochen, haben sich was jetzt, du im Zelt hattest, ja?
Ja, also ich habe geschlafen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich schon keine Angst mehr vom Zelten hatte. Ich habe wirklich geschlafen wie ein Baby in meinem Zelt. Ja, ich liebe das sogar heute, in diesem Zelt zu schlafen. Und dann wurde ich geweckt, weil neben mir... Es war stockfinster. Du musst dir das vorstellen, du liegst im Zelt, ja, du fühlst dich ausgeliefert, wie in einem Käfig. Es ist stockduster, du siehst deine eigene Hand vor Augen nicht, und plötzlich knurrt und bellt was total laut neben dir. Und bei mir war das so, ich habe das nicht mal kapiert, dass das Wildschweine sind am Anfang. Ja, ich habe gedacht,
die bellen.
Die bellen nämlich, wenn die sich bedroht fühlen. Und ich habe gedacht, was ist das jetzt hier, ein Höllenhund oder ein, weiß ich nicht, so ein Werwolf oder was? Und gleichzeitig hat auch was gequietscht, ganz schrecklich gekreischt, als ob da der eine den anderen abmurkst. Das war tatsächlich eine Rotte Wildschweine mit Frischlingen, was jetzt nicht weniger beängstigend ist als ein Werwolf oder so. Ne? Und ich habe gedacht, meine Brust platzt, weil mein Herz so doll schlägt und das Zelt platzt gleich mit. So aufgeregt war ich und so viel Angst hatte.
Konntest
ich.
Du von deiner Nahrung irgendwas aus dem Reißverschluss des Zeltes rauswerfen, um diese Monster zu beruhigen? Ja, oder was
so
hast du gemacht?
Ich nahm mich gar nicht vor lauter Angst. Ich war wie gelähmt. Ja, das war wirklich schlimm. Und dann habe ich gedacht, okay, als ich das dann kapiert habe, das ist hier eine Rotte Wildschwein, die sind direkt neben dir, das ist gefährlich. Du bist irgendwie in deinem Zelt denen wehrlos ausgeliefert. Dann dachte ich, das Einzige, was du tun kannst, ist, du nimmst deine Stirnlampe und blendest die. Ich weiß nicht mal, ob das eine gute Idee ist, aber es war so die einzige Idee, die ich hatte. Und dann habe ich mich bewegt, um nach dieser Stirnlampe zu greifen. Und als ich mich bewegt habe, hat meine Isomatte so geknarzt. Und zack, mit einem Fingerschnipp waren die weg. Und es war wieder mucksmäuschenstill. Also das war dann gar nicht so spektakulär. Ich musste also nicht gegen die kämpfen oder sonst was. Und am nächsten Tag habe ich mich aber voll gut gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt so einen Adventure-Ritterschlag erhalten. Ich bin jetzt wirklich eine Abenteuerin, ja, die sich auch so nennen darf.
Und du konntest dem Commander von deinem Erfolg berichten, der Mann aus Sachsen, der dir immer wieder geholfen hat. Aber du hast auch gesehen, man kommt ja immer wieder durch Orte, in Deutschland natürlich, in Polen, in Tschechien, in denen sich auch Alltag verändert hat. Die Jungen sind weggezogen, die Alten sind noch da. Du beschreibst zum Beispiel, lass uns so ein paar kurze Punkte nochmal abhaken. Viele geschlossene Bäckereien hast du gesehen. Das hat mich überrascht, dass dir das aufgefallen ist.
Das ist mir deswegen aufgefallen, weil es genau in der Zeit war, als ich Schnee hatte. Und dann sehnt man sich einfach unglaublich danach, wenigstens mal irgendwo einen heißen Kaffee zu trinken. Und ich habe das in den seltensten Fällen umsetzen können, weil es einfach keine Möglichkeiten gab, in den Dörfern einen Laden oder eine Bäckerei zu finden, wo es einen Kaffee gibt. Ich fand das sehr betrüblich, nicht nur für mich, sondern auch für die Gegend an sich, weil man hat dann einfach gesehen, die Infrastruktur ist da so mager, und das war aber nicht immer so, ja, weil ich bin ja an vielen Läden, Gaststätten, Gasthöfen vorbeigekommen, die es mal gegeben hatte, die jetzt aber nicht mehr in Betrieb sind. Und dann kann man auch ein bisschen verstehen, dass eine gewisse Frustration in diesen Gegenden herrscht, weil das einfach unglaublich deprimierend und runterziehend ist, wenn das da alles so, ja, so ein bisschen ab vom Schuss ist und verlassen ist.
Und in der Slowakei, ein Land, durch das du ja auch gewandert bist, Teile davon, gab es sogar noch Kriegsreste, Schützengräben, Feldhaubitzen, Flugzeuge der Roten Armee und Flakgeschütze. Hat dich das überrascht, dass das gar nicht entfernt wurde?
Das gab es sogar nicht nur in der Slowakei, das gab es eigentlich überall, wo ich langgelaufen bin. Es hat mich überrascht. Also ich bin zum Beispiel an den ehemaligen Bunkerlinien in Tschechien tagelang, läufst du dann neben einem Bunker nach dem anderen. Dann kommst du an irgendwelchen Gegenden vorbei, wo irgendwelche Führerhauptquartiere angelegt wurden und wo heute noch die Leute nach dem Bernsteinzimmer suchen, ja, oder an, wie du das sagst, das stimmt wirklich, da stehst du plötzlich vor einem zurückgelassenen Panzer oder einem Flugzeug von der Roten Armee. Ich bin auch an Massengräbern vorbeigekommen, wo jüdische Menschen verscharrt lagen, also der Krieg oder die vergangenen Kriege. Es gab auch Soldatenfriedhöfe aus dem Ersten Weltkrieg und generell die Spuren von Flucht und Vertreibung sind an diesem Weg omnipräsent.
Sehr, sehr präsent gewesen, wenn man dein Buch liest, Club Druschba. Und man gibt sich eben auch nochmal auf eine Geschichtsreise. Man sieht aber auch, dass im Juli die Polen gerne in die Blaubeeren gehen, egal ob sie groß oder klein, jung oder alt sind. Du hattest hundsgemeine, serpentinfreie Aufstiege in der Slowakei. Und wir sind fast am Ende unserer Sendung. Es gibt aber auch ein EB, also Eisenach-Budapest-Jahrestreffen. Wir reden drüber gleich mit Rebecca Maria Salentin.
Mein heutiger Gast, die schnauft bei jeder Treppenstufe und bricht bei der kleinsten Anstrengung in Schweiß aus und sagt selbst von sich, sie wird sogar von Rentnern beim Radfahren überholt. Liebe Rebecca Maria Salentin, und trotzdem bist du 2700 Kilometer gewandert von Eisenach nach Budapest. Und wie fühlt sich das an, wenn man dann am Zielort in Budapest das erste Mal wieder Wimperntusche aufträgt?
Cool.
Du hast dir deine langen Haare, roten Haare abgeschnitten für einen Kurzhaarschnitt. Warum?
Reine Praxisentscheidung, damit es unterwegs pflegeleicht ist.
Hast du schon einen neuen Wanderweg im Visier und wenn ja, welchen?
Nein, auf keinen Fall, weil ich mag Wandern ja nicht.
Du hast es als Nummer 13 in einem Rutsch geschafft, diesen Fernwanderweg zu durchwandern. Gab es so etwas wie Erleichterung, ein Feuerwerk im Kopf oder Stolz?
Nicht am Ziel, aber als ich die ungarische Grenze erreicht habe. Da wusste ich, ich werde auch den Rest schaffen und da war ich sehr, sehr stolz auf mich.
Wo liegt die Veränderung? Meine letzte Frage, im Ankommen oder im Losgehen?
Definitiv im Losgehen. Der erste Schritt ist der schwierigste und auch der wichtigste. Das Ankommen ist dann eigentlich nicht so wichtig.
Im Kopf hat die Streberin mit der faulen Socke diskutiert. Die Jungs haben gewhatsappt. Mama, Hauptsache du gibst nicht auf, du hast durchgehalten. Und ich freue mich, dass du heute unser Gast warst im hr3 Sonntagstalk. Dankeschön, liebe Rebecca.
Ich danke dir.
Zu Hause in Hessen.